Hello again bei Streamgestöber am Wochenende. Mein Name ist Jenny Jecke. Es ist Juni, das heißt, wir bei Movie Pilot feiern auch wie jedes Jahr den Pride Month. Und anlässlich dessen haben wir in der Redaktion unsere liebsten Filme, Serien herausgesucht, um sie euch zu empfehlen, die einen LGBTQ+ Kontext, Motive, Hauptfiguren, Thematiken haben. Heute ist Jan-Felix Wuttig, mein Kollege von Movie Pilot, hier im Podcaststudio in Berlin, nahe der Oberbaumbrücke. Die Sonne scheint draußen. Jan-Felix, hast du schon deinen beigen Leinenanzug angezogen, um dich bereit zu machen für einen Ausflug in die Hitze à la Queer von Luca Guadagnino?
Ja, auf jeden Fall. Freue mich, hier zu sein. Ich weiß nicht genau, wie viel wir von der Hitze Mexikos abbekommen, die in diesem Film spürbar wird, aber ja.
Der streamt bei Mubi.
Genau.
Daniel Craig spielt die Hauptrolle. Warum hast du diesen Film ausgesucht?
Also erstmal glaube ich, weil ich großer Luca Guadagnino-Fan bin, seit ich Call Me By Your Name gesehen habe. Ich finde, Luca Guadagnino hat eine unglaubliche eigene Ästhetik und ist trotzdem so jemand, der so menschliche Sehnsüchte und Gefühle, gerade wenn es so im Sommer spielt, unglaublich gut zur Geltung und auf die Leinwand bringen kann. Und ich habe früher viel so Beat-Literatur, also genau diese William S. Burroughs, Jack Kerouac-Literatur gelesen. Und deswegen hat mich auch einfach interessiert, wie Luca Guadagnino jetzt ausgerechnet diesen Stoff da verfilmt und dann auch noch mit Daniel Craig, ne, seines Zeichens langjähriger Bond-Darsteller, der damit quasi so seinen ersten eigenständigen Film dann seit Jahren ins Kino gebracht hat.
Wenn er nicht gerade Knives Out spielt.
Genau, ja. Aber auf jeden Fall hat sich der Film so ein bisschen angefühlt wie seine, keine Ahnung, so seine Erholung quasi von einem riesigen Franchise. Und der Film hat mich generell auch einfach irgendwie sehr fasziniert. Also sowohl vorher als auch dann tatsächlich, als ich ihn gesehen habe, weil es dreht sich ja tatsächlich, es ist eine Verfilmung von einem Buch von William S. Burroughs, amerikanischer Autor. Und er hat das Buch eigentlich so in den 50ern geschrieben. Es kam aber erst dann in den 80ern raus. Und William S. Burroughs, das muss man vielleicht dazu sagen, selbst queer, lange Jahre, wenn nicht gar bis zu seinem Tod, heroin- und drogenabhängig. Und so ungefähr lesen sich eigentlich auch seine Bücher so ein bisschen. Es geht sehr häufig um queere Thematiken, sind häufig sehr explizit und konnten deswegen lange Zeit auch nicht erscheinen regulär. Und es geht halt sehr viel auch einfach um Drogenkonsum, Prostitution zum Teil, alles, was quasi die US-amerikanische Gesellschaft in den 50ern überhaupt nicht sehen wollte. Und hier geht es jetzt quasi, Queer ist im Prinzip eine Art Fortsetzung zu seinem Roman Junkie und es geht um eine Figur namens William Lee, also quasi William S. Burroughs auch nachempfunden und er lebt in Mexico City als Expat, würde man heute sagen, und ist eigentlich auf der Suche, ja, also er vergnügt sich mit jüngeren Männern, die er da quasi aufgabelt, ist aber innerlich so ein bisschen leer, hat genug Geld, um sich über Wasser zu halten, muss nicht arbeiten, streunert irgendwie so von Bar zu Bar, aber ist irgendwie, hat das Gefühl, dass er nicht so wirklich so eine Verbindung zu seinen Mitmenschen findet irgendwie und trifft dann auf einen jungen Mann, Eugene Allerton, in diesem Fall gespielt von Drew Starkey und verliebt sich Hals über Kopf in ihn und versucht ihm dann nahe zu kommen und Allerton ist eigentlich, lässt sich so ein bisschen darauf ein, ist aber eigentlich distanziert, hält ihn auf Distanz und daraus ergibt sich eine sehr intensive, aber sehr unglückliche Liebesgeschichte und dann geht es so weiter und es geht irgendwie in gewisse Drogenkreise rein und es wird
recht, in den Dschungel.
Genau, es wird recht transzendental. Ja, und all das, also irgendwie diese Inhaltlichkeit, Luca Guadagnino, Daniel Craig, der irgendwie, der was Unglaubliches zu dieser Rolle beiträgt.
Beschreib doch mal seine Aura.
Na, da, also dieses, wer Daniel Craig schon mal als James Bond gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Also er hat irgendwie sowas, er hat fast so ein bisschen sowas Waffenmäßiges. Er ist eigentlich, also es ist schon eine sehr männliche Physis, die er da quasi hinbringt. Sehr durchtrainiert, sehr irgendwie maskulin, und dann trägt er quasi in der Rolle von William Lee, der eigentlich so ein bisschen wie ein gebrochener Mann ist, trägt aber, also trägt ständig eine Waffe auch. Also das ist auch eine Sache, die William S. Burroughs selbst, also der war auch ein Waffennarr, genau wie seine Figur auch. Das heißt, man hat irgendwie so dieses fast schon toxisch-männliche, so dieses fast schon brutale, gewalttätige, aber gleichzeitig eben so eine sehr zärtliche Queerness, so ein sich Sehnen nach Liebe und Geborgenheit und so ein Zerbrechen an der Unmöglichkeit dieser Verbindung, die er sich wünscht von seinem Gegenüber, also von Eugene Allerton. Und von diesem Versuch, immer irgendwie eine Verbindung herzustellen zu irgendwelchen Leuten, die er auf der Straße trifft, so dieses Beobachten, nie ganz dazu gehören, dieses Laufen durch die nächtlichen Straßen dieser mexikanischen Stadt, wo er sich dann Hahnenkämpfe anschaut und versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also irgendwie sowas Getriebenes, Gefährliches auch, aber gleichzeitig sowas fast schon Erbärmliches im Prinzip.
Ja. Das war auch das Wort, was ich irgendwie noch einbringen wollte, weil meine Erinnerung an den Film ist auch so, einerseits das Dekor und die Farbenpracht, insbesondere später dann im Film, also es hat sich schon unterschieden, zum Beispiel von dem romantischen Naturalismus, den man bei Call Me By Your Name hat, es wirkt alles ein bisschen gebauter, und das andere sind so diese Momente, die ich manchmal sehr schmerzhaft fand, aber eben auch notwendig, wo er dann dieser Drew Starkey-Figur gegenübersteht, vielleicht auch in der Öffentlichkeit und irgendwie sich ranmachen will, vereinfacht gesagt, oder irgendwie ein Zeichen von ihm sich herbeisehnt. Und dann kommt nichts. Und dann ist er irgendwie vor allem so wie so eine offene Wunde bloßgelegt.
Ja.
Und das war wirklich, das war für mich immer so, also die Liebesgeschichte an sich, da konnte ich mich hineinversetzen natürlich, aber das waren so die Momente, wo ich wirklich so dachte, oh mein Gott, es tut weh, das anzuschauen.
Ja, genau. Also er versucht dann ihm irgendwie nachzuschwänzeln und ihn irgendwie von sich zu überzeugen und betrinkt sich hemmungslos, und während er versucht, ihn irgendwie anzusprechen bei einer Party, und rutscht dabei irgendwie aus oder schmeißt irgendwas um, und alle drehen sich beschämt von ihm weg, und dann fällt er auch noch in Ohnmacht und so. Also es ist irgendwie ein Schauspiel, das man erstens nicht von Daniel Craig gewöhnt ist und das gleichzeitig irgendwie deswegen auch so schön ist. Also das so, das so eine neue Seite von ihm zeigt, und also wie du meinst, irgendwie auch so notwendig ist, weil es eben zu dieser Ultramaskulinität, die wahrscheinlich auch jeder kennt, weil jeder irgendwie Daniel Craig mit Bond assoziiert, das quasi so ausbalanciert.
Wie hast du denn so die, ich nenne es mal Künstlichkeit des Films wahrgenommen, eben das Dekorhafte, das Gebaute? Hat das für dich funktioniert? Was denkst du, warum er das so gemacht hat und die Leute nicht einfach auf eine Wiese gesetzt hat, wie in Call Me By Your Name?
Also funktioniert für mich großartig. Also ich kann mich eigentlich nicht satt sehen an diesen, also an diesen quasi übersättigten Farben, an diesen Sets. Also irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie erinnert mich das an ein Schweinchen namens Babe. Zumindest an meine Erinnerung an den zweiten Teil in der Stadt. Und so ein bisschen, es hat so ein bisschen, als würde man quasi, keine Ahnung, als würde man Tim Burton nehmen und das so quasi die Skurrilität so weiter und weiter rausdrehen, bis man irgendwo so in der Mitte angekommen ist, und die Farben sind immer noch extrem stark, die Künstlichkeit ist immer noch da, nur so dieses Groteske ist so ein bisschen raus. Und dadurch hat man aber, ist quasi diese Stadt ist nicht länger nur so Schauplatz, sondern so Seelenzustand der Protagonisten irgendwo. Also man hat so eine ganz starke Gefühlsüberbetonung eigentlich dessen, was man sieht. Man merkt irgendwie, das ist nicht einfach nur ein Haus oder es ist nicht nur eine Straße, sondern es sagt mir was über die Figuren aus, so eine Verlorenheit oder so eine Art von, als würde die Musik irgendwo anders spielen und diese Leute sind da so verloren, irgendwie auf der Suche nach sich selbst, so nur auf der Durchreise, nicht ganz zu Hause und auch in der Zeit irgendwie verloren. Also als wäre das wie so eine Art von Erinnerung. Und das zeigt sich ja auch so ein bisschen in diesen Traumsequenzen, die man immer wieder im Film hat. Und die finde ich auch irgendwie sehr gut. Also um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, quasi warum hat er das so gemacht? Ich glaube, das zeigt so ein bisschen diese Fantastische in der Vorlage auch auf, die, also die immer sehr, also diese Bücher von William S. Burroughs, die immer so eine Art von Stream of Consciousness Wahnsinn hatten.
Naked Lunch ist ja auch genau, sehr berühmt.
Ja, also die irgendwie so extrem sexuell und explizit und dann geht es um Drogenkonsum und es geht alles, dann irgendwie aber auch so Sci-Fi-Geschichten sozusagen und alles fließt irgendwie ineinander und ist so ein Wortschwall manchmal, den man schwer auseinanderklamüsern kann. Und so in der Art und Weise sehe ich auch den Grund ein bisschen für diese Art der Inszenierung, weil es sowas, so ein fantastisches Element dem Ganzen im Prinzip beifügt.
Man könnte vielleicht auch sagen, dass das so der rote Faden vielleicht in der Karriere von Guadagnino ist, dass er zwar unterschiedliche Mittel hat, aber so diese, ich weiß nicht, wie du genau es genannt hast, aber so diese Überbetonung der Gefühle, was du gemeint hattest, mit unterschiedlichen Wegen, mit Pfirsichen und Tennisspielern in Challengers zum Beispiel, der ja sehr dynamisch inszeniert ist und dann hat man dieses große Crescendo in Challengers in dem Finale und die entfesselte Kamera im Boden, in der Luft, an der Seite, überall sozusagen, was ja auch ganz anders ist, als es in Call Me By Your Name oder Bones and All, dem Kannibalismusfilm mit Timothée Chalamet, der Fall ist. Und hier ist es eben so dieses, ich glaube, die inspiriert wurde es von dem Film von Paul and Pressburger auch so ein bisschen, also The Red Shoes und so, aber Babe finde ich auch eine schöne, schönen Vergleich.
Ja. Ich finde irgendwie auch so dieses, es gibt auch diesen Churro-Moment in Challengers, der quasi so vor Queerness nur so sprüht und der auch, finde ich, quasi so das so überbetont. Also quasi da, wo sozusagen das Drehbuch eigentlich nichts mehr zu sagen hat, geht dann die Bildsprache weiter und legt da so ein Gefühl rein, dass jeder irgendwie im Zuschauersaal spürt, aber nicht so genau weiß, so was soll das jetzt quasi hier in dem Moment, weil es sozusagen auf der Story, auf der Plot-Ebene gibt es da gar nicht so viel zu erzählen, sondern einfach, es kommt so ein Gefühlsüberschuss in die Szene rein und man ist damit konfrontiert quasi, ja. Und ich finde auch dieses Luca Guadagnino, also nicht, ich würde vielleicht nicht sagen in jedem von seinen Filmen, aber gerade so in Call Me By Your Name und jetzt eben in Queer gibt es halt diese expliziten, jedenfalls in Queer gibt es die expliziten Sexszenen und die Verbindung zu Call Me By Your Name ist halt auch, dass es so in der Pfirsich-Szene und dann eben auch in den Sexszenen bei Queer bringt er quasi wie so, er bringt so was leicht Unanständiges da rein. Also und unanständig meine ich jetzt eher im positiven Sinne. Es ist so ein bisschen so, als würde er die Inszenierung der Sexszene, als würde er so ein bisschen mehr zeigen, als eigentlich so quasi der prüde Geist eigentlich so erlauben würde. Ne? Also es gibt dann so irgendwas mit dem Pfirsich und dann gibt es auch so bei den Szenen in Queer gibt es so gewisse Arten von Andeutung von Körperflüssigkeiten, nur so ganz kurz, die man sonst eigentlich nicht so zeigen würde in so einer herkömmlichen Inszenierung von der Sexszene. Und durch Guadagninos Vorliebe für so eine fast schon so klassische Ästhetik, also irgendwie so eine Ästhetik von einer römischen Statue quasi, also kommt irgendwie so eine Art von Sexiness in diesen Film rein, die ganz toll ist.
Ja, und man hat dann quasi auch in seiner Filmografie so eine Klammer, einerseits dieser große, berühmte Film über die junge, erste queere Liebe vielleicht auch und auf der anderen Seite so dieser ältere Mann, der auch so ein junges Sehnsuchtobjekt im Grunde hat. Also Tool Starkey sieht ja auch so ein bisschen aus, nichts gegen ihn, aber sieht ja auch ein bisschen aus wie Armie Hammer. nur verkehrt sich halt das Altersverhältnis völlig. Gibt es denn noch andere Filme mit denen oder Geschichten oder Romane, mit denen du queer vergleichen würdest, so falls jemand vielleicht auch noch nie von Luca gehört hat? Gibt's vielleicht bei unseren Hörern, ich weiß es nicht. Ich musste manchmal an so ein paar eher heterosexuelle, von der Dynamik irgendwie ähnliche Film-Noirs denken, wo man irgendwelche Versicherungskaufmänner hat, die der Femme Fatale verfallen. Double Indemnity ist so der, das ist also diesen Verbrechenstwist hast du nicht unbedingt, aber so dieses Gefühl, dass man sich in diese Sehnsuchtsperson verliebt und dafür auch alle Scham irgendwie verliert und alles dafür am Ende auch verlieren könnte und das aufs Spiel setzt, aber das macht auch den Reiz dieser Geschichte aus. Und ja, in der einen Geschichte führt das dann eher zum Mord und Totschlag und vielen Treppen, wo Frauen runterlaufen und wunderbare Licht- und Schattensetzung. In der anderen Geschichte ist es dann eher so eine fast schon existenzialistische Betrachtung auch, die bis ins Weltraum, in den Weltraum irgendwie auch führt, soweit ich mich erinnere, und zurück auf die Erde, der Sehnsucht und selbst wenn sie vielleicht enttäuscht wird, der Erkenntnis, dass sie doch positiv für uns ist, weil das ist besser als gar nichts zu fühlen, sozusagen vereinfacht gesagt.
Boah, ja, also es ist ein bisschen schwierig, dass er die, weil irgendwie finde ich so, die Ästhetik ist so quasi das eine Feld und die Geschichte an sich ist so ein bisschen das andere. Ich glaube, und das ist ein bisschen weird, aber Leute, die so quasi diese überzogene Ästhetik von Wes Anderson oder sowas mögen, die könnten sich, glaube ich, auch damit sehr gut.
Insbesondere der Dschungelsequenz und der Leslie Manville-Figur, weil sie kommt mir auch vor wie straight aus einem Wes Anderson-Film. Jetzt, wo du es sagst, da hätte ich jetzt vorher nicht dran gedacht, aber.
Sowas. Ja, ich meine, Tim Burton, wie gesagt, ist so ein bisschen zu grotesk, eigentlich auch so ein bisschen zu düster im Prinzip. So ein bisschen kann man es wahrscheinlich auch nachvollziehen. Also irgendwie, nochmal zur Ästhetik, irgendwie, es gibt so manche Bilder, die mich an Godard erinnern.
Welchen Godard?
An Le Mépris, also an die Verachtung. Ja. Weil es gibt diese eine relativ bekannte Szene, wo die Hauptfigur, oder ist Brigitte Bardot.
Oder Michel Piccoli.
Wo die Hauptfigur diese Treppe hochläuft quasi. Und die ist sehr, also quasi sehr ikonisch so in dieser Art und Weise. Und das sehe ich so ein bisschen in manchen Szenen auch in Queer. Aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen sehr weit hergeholt.
Aber schaut mit Le Mépris, ist ein fantastischer Film. Darüber habe ich meine schriftliche Zwischenprüfung im Studium geschrieben.
Cool.
Ja.
Okay. Nächste Empfehlung, Le Mépris. Ich frage dich gerne dazu aus.
Ja. Hast du noch was zu sagen zu Queer, so als finales überzeugendes Argument? Queer, das bei Mubi oder der bei Mubi streamt im Abo?
Jeder, der eine einzigartige und grandiose Verbindung von Soundtrack und Film liebt, muss sich diesen Film anschauen. Weil also der Film beginnt mit einer sehr balladesken Version von All Apologies von Nirvana. Und allein das ist absolut grandios. Und es gibt mehrere Einsätze von Nirvana-Songs. Es gibt einen Prince-Song. Der Soundtrack, also der eigentliche Soundtrack, wurde von Trent Reznor und Atticus Ross gemacht. Diverse Soundtrack-Meisterwerke da draußen schon geschaffen haben. Einfach einschalten und sich verzaubern lassen, würde ich mal sagen, weil das ist so allein die Stimmung, allein die Verbindung von Soundtrack, Musik und Bild wird euch schon in diesen Film reinziehen. So.
Das ist doch mal ein überzeugendes Schlussargument. Queer streamt bei Mubi im Abonnement. Vielen Dank, Jan Felix, dass du den Film mitgebracht hast. Und vielen Dank, liebe Streamgestöber, ZuhörerInnen, fürs Zuhören. Und streamt was Schönes.